Der Regen schlug gegen die großen Fensterscheiben von Murphys Diner, als wolle er mit knochigen Fingern eine Beerdigungsmelodie trommeln. Draußen hing der Nebel schwer über dem Ohio River, ein gespenstischer Schleier, der die kleinen Straßenlaternen in matte Flecken aus Licht verwandelte. Im Inneren roch es nach abgestandenem Kaffee, altem Fett und Metall, das zu lange der Feuchtigkeit ausgesetzt gewesen war. In der hintersten Ecke des Diners saß Jack Hale. Er hatte sein Essen kaum angerührt. Das Hackbratenstück auf dem Teller war längst erkaltet und hatte die Konsistenz von Tierkadavern am Straßenrand angenommen. Doch Hale schien das nicht zu stören. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts hatte er ohnehin kaum noch richtig geschmeckt. Das Diner existierte in einer Zwischenwelt, nicht ganz Tag, nicht ganz Nacht. Es war ein Sammelpunkt für jene, die keinen Ort hatten, an den sie sonst gehen konnten, um 23:30 in der Nacht. Trucker saßen zusammengesunken über Tassen, deren Inhalt wahrscheinlich schon seit der Clinton-Ära auf der heißen Platte gebrüht hatte. Ihre Funkgeräte rauschten, gaben Berichte über Unfälle und seltsame Wetterphänomene weiter. Immer wieder fiel der Name dieser einen Landstraße. Route 35, eine Strecke, die von eigenartigen Zufällen heimgesucht wurde. Einige Einheimische tranken schweigend ihr Bier, ihre Gesichter vom fahlen Licht einer Jukebox erhellt. Sie wirkte fast bösartig, da sie ausschließlich alte Lieder spielte, in denen es um Verluste ging. Point Pleasant, dieser kleine Ort in West Virginia, lebte seit Jahrzehnten von seinem Ruf. Hier war im Jahr 1967 die Silver Bridge eingestürzt. Und hier hatten Menschen Dinge gesehen, die sie nicht hätten sehen dürfen. Gestalten mit Augen wie brennende Kohlen. Die meisten hielten es für Geschichten. Doch Hale wusste es besser. Neben seinem Sitzplatz stand eine alte Militärtasche. Schon ihr Anblick ließ die Gäste unruhig werden. Die Kellnerin Betty Morrison, die seit der Carter-Ära hier arbeitete, war abgehärtet. Sie hatte Räuber, Trunkenbolde und Verzweifelte erlebt. Aber wenn sie an Hale vorbeiging, fröstelte sie. Das lag nicht nur an seinen Narben. Es war die Tasche. Sie schien zu atmen. Hin und wieder klirrte es darin, wie Glocken, die aus menschlichen Knochen gegossen waren. Manchmal wölbte sich der Stoff, als würde etwas im Innern versuchen, seine Gefangenschaft zu prüfen. Hale selbst wirkte wie aus Granit geschlagen. Sein Gesicht trug die Härte eines Mannes, der mehr gesehen hatte, als irgendein Mensch jemals sehen sollte. Sein linker Arm war übersät mit Brandnarben, die wie Schriftzeichen spiralförmig verlaufen waren, als habe jemand versucht, Worte des Feuers in seine Haut zu brennen. Seine Haare waren von frühzeitigem Grau durchzogen und in seinen Augen lag die Last von Jahrhunderten. Die anderen Gäste hielten instinktiv Abstand. Niemand wusste warum, doch etwas an Hale löste Urängste aus, dieselben, die einst die Menschen davor warnten, gewisse Höhlen oder Lichtungen zu betreten. Er strahlte kontrollierte Gefahr aus, wie eine geladene Waffe, deren Sicherung nur ein winziger Druck vom Auslösen trennte. Am Tresen erzählte Tom Brennan, ein alter Trucker, eine Geschichte, die selbst in diesem abgebrühten Publikum für gespannte Aufmerksamkeit sorgte. »Oben am Copper Mountain ist es passiert«, begann er und stach mit der Gabel in sein Stück Apfelkuchen, das so trocken aussah, als läge es seit der ersten Bush-Regierung unter der Wärmelampe. »3 Tage ist das her. Ein ganzer Hang ist eingestürzt. 20 Hektar Wald einfach verschwunden in weniger als einer halben Minute. Als hätte die Erde selbst Hunger gehabt.« Betty goss ihm routiniert Kaffee nach, doch ihre Hand zitterte leicht. »Sie sagen, es war ein Erdrutsch. Versicherungsgesellschaften haben es sofort so genannt.« Tom schüttelte den Kopf. »Von wegen, ich war da. Die Bäume sind nicht gefallen. Sie wurden hinuntergezogen. Etwas da unten hat gegriffen und das Geräusch...« Er brach ab. Sein Gesicht erbleichte. »Schon mal einen Bergschreien gehört. So klang es.« Neben ihm lehnte sich Jerry Watson vor, ein anderer Trucker, der seit Stunden an derselben Tasse Kaffee nippte. »Erzähl ihr von den Lichtern, Tom. Von dem, was du gesehen hast, bevor der Hang verschwand.« Toms Stimme wurde brüchig. Es waren keine elektrischen Lichter. Die haben gepulst, wie ein Herzschlag. Farben, die einem die Augen tränen lassen, wenn man zu lange hinsieht. Und die Hitze. Ich war einen halben Kilometer entfernt und spürte sie durch meine Stiefelsohlen. Hale hörte aufmerksam zu. Der Trucker lag nicht ganz richtig, doch die Wahrheit steckte zwischen seinen Worten. Es war seine Spur. Er hatte dort gekämpft, hatte gerade noch verhindert, dass etwas aus den Schächten unter Copper Mountain emporstieg. Schächte, die schon im Jahr 1943 versiegelt worden waren. Nicht wegen Kohleflöze, sondern wegen dem, was dort geschlafen hatte. Er ließ die Gabel sinken, griff nach einer Zeitung auf dem Nachbartisch. Schlagzeilen über Brückeneinstürze, Erdbeben und Wetterkapriolen starrten Ayim entgegen. Offizielle Erklärungen, die alle dieselbe Wahrheit verschleierten. Die Welt war durchlässig. Es gab Stellen, an denen Dimensionen dünn wurden und Wesen, die dort lauerten. Hale hatte sie seit Jahrhunderten bekämpft. Jede Narbe erzählte von einem Sieg und von einer Welt, die nie erfahren durfte, wie knapp sie dem Ende entkommen war. Die Glocke über der Eingangstür ertönte. Kein gewöhnlicher Klang, sondern einer, der wie durch gewaltige Hallen vibrierte. Alle Gespräche verstummten. Ein kalter Luftzug drang herein. Eine Frau betrat das Diner. Der Regen glitt wie glühendes Kupfer von ihrem Haar. Ihre Augen waren scharf, ihre Schritte fest. Emily Cross. Sie wirkte wie eine Fremde in diesem Ort, doch sie war hier nicht zufällig. Hale wusste es sofort. Er hatte ihre Spur längst bemerkt. Und nun, da sie vor ihm stand, begann die eigentliche Geschichte. Emily Cross schüttelte den Regen von ihrem Mantel, während die Blicke der Gäste sich wie Nadeln in ihre Haut bohrten. Ihr Auftreten passte nicht in dieses Diner. Der Stoff ihres Mantels war zu fein, die Schuhe ungeeignet für die matschigen Straßen von Point Pleasant. Sie setzte ihr Lächeln auf, kühl und professionell, doch ihre Augen verrieten Müdigkeit. Unter ihnen lagen Schatten, die von Nächten sprachen, in denen Akten und Geheimdokumente mehr Gewicht hatten als Schlaf. Mit einem Schritt, den sie vorher hundertfach geübt hatte, ging sie auf Hale zu. Er hatte den Blick noch immer auf die Zeitung gesenkt, doch sie wusste, dass er längst jede ihrer Bewegungen registriert hatte. Sie setzte sich ungefragt IHM gegenüber, legte die Lederhenkeltasche neben sich und zog sie fest an den Körper. »Jack Hale«, sagte sie, die Stimme fester, als sie sich fühlte. »Nicht verwandt mit dem Patrioten Nathan Hale, nehme ich an. Der starb im Jahr 1776. Sie dagegen sind sehr lebendig. Und sehen nicht danach aus, als hätten sie seitdem gealtert.« Hale legte langsam die Zeitung beiseite, musterte sie. Sein Blick war nicht feindselig, aber er schnitt wie ein Messer. Schließlich sprach er, »Es hängt von der Definition von Patriotismus ab, Dr. Cross. Und davon, was Sie glauben, was es bedeutet, ein Land zu verteidigen gegen Feinde, die keine Fahne tragen.« Emily spürte, wie ihr Herzschlag sich beschleunigte. Er kannte ihren Namen. Er wusste, wer sie war, woher sie kam. Ihre sorgfältig geplante Eröffnung war nutzlos. Sie griff in die Tasche, zog einen Stapel vergilbter Kopien hervor und legte sie auf den Tisch. »3 Jahre habe ich gesucht«, flüsterte sie, fast als spräche sie zu sich selbst. »In Archiven, die offiziell nicht existieren, in Krankenakten, die längst hätten vernichtet sein müssen. Überall tauchte ihr Name auf, immer derselbe, immer mit derselben eigenartigen Signatur.« Sie schob das erste Dokument zu IHM hinüber. Ein Tagebucheintrag aus Salem, datiert auf den 15. Oktober 1792. Saubere Schrift, die von klassischer Bildung zeugte, aber von einem Menschen, der Mühe hatte, das Unfassbare niederzuschreiben. »Nathan Hale kam heute mit Warnungen von Dämonen im Wald hinter Gallows Hill«, las Emily vor. »Sein Körper ist von Narben gezeichnet wie von heiliger Schrift. Er trägt Waffen, die kein christlicher Schmied je geschmiedet haben kann. Ich habe gesehen, was er in der Dunkelheit tat. Wir sind sicherer durch seine Anwesenheit.« Sie hob den Blick. Sie waren dort, nicht wahr?« Hale schwieg. Doch das leichte Zucken an seinem Mundwinkel war Antwort genug. Das zweite Dokument war eine militärische Meldung vom 3. Juli 1863 aus Gettysburg. Private Hale eliminierte unbekannte feindliche Entitäten bei Devil's Den. Waffentechnologie unbekannter Herkunft. Effektivität außergewöhnlich. Papiere gefälscht, aber Einsatz rechtfertigt sofortige Beibehaltung. Unmöglich, murmelte Emily. Und doch dieselbe Unterschrift wie hier. Sie legte ein weiteres Blatt auf den Stapel, eine CIA-Memorandum aus Los Alamos, 1862. Subjekt Hale, erfolgreich. Zivile Bevölkerung geschützt. Fähigkeiten deuten auf biologische Modifikationen oder nichtmenschliche Herkunft hin. Der Stapel wuchs. Zeitungsausschnitte, Augenzeugenberichte, Fotos aus Katastrophengebieten, immer wieder der gleiche Name, immer wieder derselbe Mann. Chicago, sagte Emily. San Francisco, Krakatau, Tunguska. Die Grippepandemie 1918. Jedes Mal eine Katastrophe, die Millionen hätte töten müssen. Und jedes Mal tauchen Berichte von ihnen auf. Und jedes Mal wird das Ausmaß reduziert. Die Gespräche im Diner waren verstummt. Niemand wagte es, die beiden zu stören. Selbst Betty stand reglos hinter dem Tresen, die Gläser in den Händen, als hätte jemand die Zeit angehalten. Hale griff nach einem Flachmann, schraubte den Deckel auf und goss einen Schuss in seinen Kaffee. Der Geruch war scharf, metallisch, als sei die Flüssigkeit in einem Feuer gebrannt worden, das heißer brannte als jeder Ofen auf Erden. Er rührte um, sprach leise: »Sie wissen nicht, wie oft diese Welt kurz vor dem Ende stand. Wie oft Sterne sich so ausrichteten, dass Türen zwischen den Welten offen standen. Türen, die niemals geöffnet werden dürfen. Aber irgendjemand muss dort stehen, um sie zuzuhalten.« Emily schluckte, doch sie ließ nicht locker. »Sie tragen Beweise in dieser Tasche, nicht wahr? Knochen, Schädel, Waffen, die nicht von hier sind.« Das Duell ihrer Blicke schien ewig zu dauern. Schließlich nickte Hale kaum merklich. »Ich trage Erinnerungen, Werkzeuge. Manche atmen noch. Sie erinnern sich an die Welt, bevor Menschen Feuer machen konnten.« Er beugte sich nach vorn. Die Luft im Raum wurde schwerer, dichter, als würde seine Nähe die Gravitation selbst verändern. »Die alten Könige schlafen. Sie träumen in Gräben unter den Ozeanen, in Höhlen tiefer, als irgendein Messgerät reicht. Manchmal wachen sie auf, strecken ihre Hände nach dieser Welt aus, und jedes Mal muss jemand da sein, um sie zurückzustoßen.« Emily spürte, wie die Kälte ihr Herz umklammerte. Sie hatte diese Worte erwartet, doch nun, da sie sie hörte, wünschte sie, sie hätte nie geforscht. »Was genau erwarten Sie von mir?« fragte sie leise. Hale stand auf, schulterte die Tasche. Das Holz unter seinen Füßen ächzte, als wäre es überfordert von dem Gewicht. »Morgen. Bei Sonnenuntergang. Monongahela National Forest. Die Koordinaten haben Sie längst in Ihren Unterlagen. Wenn Sie antworten wollen, dann seien Sie dort. Wenn nicht, gehen Sie zurück an Ihre Universität und tun Sie so, als seien Monster nur Metaphern.« Die Glocke über der Tür läutete erneut. Harmonische Obertöne ließen den Raum vibrieren. Regen drang hinein, roch nach Ozon und nach etwas Älterem, Urtümlicherem. Hale ging hinaus in die Nacht, während alle im Diner verstummten, als hätten sie ein Unheil gesehen, für das sie keine Worte hatten. Emily blieb zurück, die Hände auf den Dokumenten, und wusste, es gab keinen Weg zurück. Der Regen hatte in dieser Nacht nichts Versöhnliches. Er peitschte gegen die Fenster, als wolle er jede Erinnerung aus dem Diner tilgen. Emily saß noch immer am Tisch, die Dokumente vor sich ausgebreitet, während das Nachhallen von Hales Worten wie eine unsichtbare Glocke durch ihren Kopf vibrierte. Sie fühlte sich, als sei sie in eine Schicht tieferer Realität gefallen, in der jede vertraute Gewissheit zu Staub zerbröckelte. Betty stellte klirrend eine Tasse ab, doch das Geräusch ging im Dröhnen des Sturms unter. Ihre Hände zitterten, obwohl sie seit Jahrzehnten an diesem Tresen arbeitete und glaubte, alles gesehen zu haben. »Ich weiß nicht, was dieser Mann ist«, murmelte sie, mehr zu sich selbst als zu den Gästen, »aber er ist kein gewöhnlicher Trucker, kein gewöhnlicher Streuner. Etwas an Ihi.« Sie brach ab und griff wieder nach ihrem Glas. Tom hatte seinen Apfelkuchen längst vergessen. Sein Blick war leer, als hätte er zu viel Wahrheit in Hales Stimme erkannt. Jerry starrte auf seine dampflose Kaffeetasse. Die Finger umklammerten sie, als wäre sie das letzte Stück Vertrautheit in einer Welt, die ITM plötzlich fremd vorkam. Niemand wagte, laut über das zu sprechen, was sie eben gehört hatten. Emily atmete tief durch, sammelte ihre Papiere ein und schob sie zurück in die Tasche. Die Entscheidung war längst gefallen, auch wenn sie sich davor fürchtete, es sich einzugestehen. Sie würde ihm folgen. Zu groß war die Versuchung, endlich Antworten zu erhalten. Sie zahlte wortlos, nickte Betty knapp zu und verließ das Diner. Die Glocke über der Tür schlug wieder an, doch diesmal klang sie nicht wie Messing, sondern wie etwas Unwirkliches. Ein Ton, der nicht für menschliche Ohren bestimmt war. Die Gäste im Innern hielten kollektiv die Luft an. Draußen empfing sie die Nacht mit schneidendem Wind und Regen, der in Strömen fiel. Ihre Schritte platschten durch Pfützen, bis sie den Parkplatz erreichte. Dort, wo Hales alter Truck gestanden hatte, klaffte nun eine Lücke. Aber die Leere war nicht das Einzige, was ihr auffiel. Im schlammigen Boden neben dem Parkplatz zeichneten sich Abdrücke ab. Emily kniete nieder, zog den Mantel enger um sich und leuchtete mit dem Handylicht darauf. Ihr Atem stockte. Es waren Fußspuren, doch sie waren zu groß für Menschen. Jeder Abdruck maß fast einen halben Meter in der Länge, die Fersen tief ins Erdreich gedrückt, die Zehen verlängert in spitze Kralleneinkerbungen. Sie fuhr mit der Hand über die Ränder der Spuren. Der Schlamm war aufgeworfen, als habe etwas von immenser Masse und zugleich von bewusster Präzision hier gestanden. Die Abdrücke führten vom Truck weg, hinaus zum Waldrand. Es sah aus, als sei etwas ausgestiegen oder befreit und habe sich zielgerichtet in die Dunkelheit bewegt. »Das ist nicht möglich«, flüsterte sie. Ihr Verstand klammerte sich an logische Erklärungen. Vielleicht deformierte Bärenspuren, vielleicht ein schlechter Scherz. Doch die Tiefe der Eindrücke erzählte eine andere Wahrheit. Was immer hier entlang gegangen war, wog mehr als jedes Tier dieser Region. Sie blieb lange kniend im Regen, bis das Wasser ihre Haare durchweicht hatte und ihr Mantel wie Blei an ihr hing. Schließlich sah sie, wie die Spuren sich langsam unter dem strömenden Regen auflösten, als wolle die Erde selbst Beweise verschlucken, die nie jemand sehen sollte. Emily stand auf, wischte sich den nassen Dreck von den Händen und blickte in den finsteren Wald. Dort draußen war etwas unterwegs, das nicht in ihre Welt gehörte. Und Jack Hale trug es in seiner Tasche oder hatte es dorthin zurückgezwungen. Ein kalter Schauer durchfuhr sie. Zum ersten Mal spürte sie, dass ihr Leben auf der Kippe stand. Ihre Forschung hatte sie weit gebracht. Zu weit vielleicht. Doch nun gab es keinen Rückzug mehr. Sie stieg in ihren Mietwagen. Das Wasser lief von der Windschutzscheibe, als sie den Motor startete. Einen Moment lang zögerte sie, den Blick noch immer auf die Stelle gerichtet, an der die Abdrücke im Matsch gestanden hatten. Sie wusste, wenn sie jetzt kehrt machte und nach Washington zurückfuhr, würde sie ihr Leben in Sicherheit weiterführen können. Aber sie würde nie erfahren, was unter den Bergen schlief, was die Katastrophen der Geschichte wirklich verursacht hatte. Die Scheibenwischer schlugen einen gleichmäßigen Rhythmus, während sie vom Parkplatz rollte. Hinter ihr lag Murphys Diner, in dessen Wänden die Schatten nun dunkler wirkten als zuvor. Vor ihr lag der Wald, endlos und tief, erfüllt von Dingen, die kein Lehrbuch erklären konnte. »Monongahela«, murmelte sie. Das war der nächste Schritt. Dort, Bei Sonnenuntergang würde sich entscheiden, ob sie Forscherin blieb oder Zeugin einer Wahrheit, die größer war als die Menschheit. Der Regen wurde dichter und in den Spiegeln ihres Wagens glaubte sie für den Bruchteil einer Sekunde Bewegung zu sehen. Silhouetten zwischen den Bäumen, die den Scheinwerfern auswichen. Doch als sie genauer hinsah, war da nur Dunkelheit. Die Straße schlängelte sich durch die Nacht. Emily fuhr langsamer, denn die Kurven waren rutschig. Doch tief in ihrem Innern wusste sie, dass nicht das Wetter die größte Gefahr war. Hale hatte sie herausgefordert und sie hatte die Einladung angenommen. Was auch immer am nächsten Abend im Wald wartete, es würde sie entweder zerbrechen oder verwandeln. Und während der Regen weiter niederprasselte, hallte in ihrem Kopf der Klang der Türglocke nach, dieser unmögliche Ton, der mehr versprach, als Worte fassen konnten. Die Stille in Emilys Büro an der Georgetown University war unnatürlich für diese Uhrzeit. Es war 3 Uhr morgens und nur das Summen der Neonröhren an der Decke erinnerte daran, dass die Außenwelt noch existierte. Der Campus lag im Schlaf. Studenten und Dozenten waren längst verschwunden, nur die Sicherheitskräfte drehten ihre Runden. Emily saß an ihrem Schreibtisch, umgeben von Papierstapeln, alten Kopien und Ausdrucken, die wie ein Geflecht an den Wänden hingen. Sie hatte die Fäden so gespannt, dass Linien von Katastrophe zu Katastrophe führten, verbunden durch ein einziges Muster, den Namen Hale. Ihre Augen waren rot von zu vielen Stunden ohne Schlaf. Sie starrte auf einen alten Zeitungsartikel aus dem Jahr 1900. Die Schlagzeile sprach vom Galveston Hurricane, bei dem über 8000 Menschen ums Leben gekommen waren. Doch Emilys Notizen daneben erzählten von weit mehr, von Zahlen, die ursprünglich doppelt so hoch gewesen sein sollten. Augenzeugenberichte, die nie in die offiziellen Archive aufgenommen wurden, sprachen von einem Fremden, der zur Küste geeilt war, als die Flut hereinbrach. Ein Fremder, dessen Beschreibung erschreckend gut mit den Dokumenten aus Salem, Gettysburg und Los Alamos übereinstimmte. Ihre Finger glitten über eine andere Mappe. San Francisco 1906. Das Erdbeben hatte große Teile der Stadt zerstört, doch auch hier klafften Lücken. Ganze Straßenzüge waren angeblich verschont geblieben, als hätte eine unsichtbare Hand sie verteidigt. Und auch hier tauchte wieder derselbe Name auf. Sie warf einen Blick zur Uhr. Der Sekundenzeiger schob sich gnadenlos voran. Die Müdigkeit nagte an ihr, aber das Puzzle hielt sie wach. Jede Verbindung, die sie zog, machte die Realität schwerer zu ertragen. Es war nicht mehr nur historische Neugier, es war Obsession. Da klingelte das Telefon. Die Nummer auf dem Display war fremd. Eine Ortsvorwahl aus West Virginia. Emily runzelte die Stirn und hob vorsichtig ab. Cross, meldete sie sich. Die Stimme auf der anderen Seite war fest, autoritär. Dr. Cross, hier spricht Colonel Patricia Hayes, Verteidigungsnachrichtendienst. Wir müssen uns unterhalten. Ein Kälteschauer durchlief sie. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Doch, das wissen Sie sehr gut. Es geht um Nathan Hale, oder wie er sich heute nennt, Jack Hale. Und es geht um Projekt Cerberus, das Sie seit 2 Jahren unbeabsichtigt verfolgen. Emily drückte das Telefon fester ans Ohr. Projekt was? Stellen Sie sich nicht unwissend. Wir überwachen Ihre Arbeit. Sie haben Akten und Dokumente genutzt, die niemals hätten veröffentlicht werden dürfen. Manche davon wurden vor Jahrzehnten als vernichtet gemeldet. Hayes Stimme war unnachgiebig, aber nicht feindselig. Sie haben etwas entdeckt, das sie nicht mehr loslässt. Aber ich sage Ihnen, es ist kein akademisches Spiel. Es ist nationale Sicherheit. Emily schluckte. Ich betreibe nur Forschung. Alles, was ich gefunden habe, war über Anträge oder Archive zugänglich. Nein, widersprach Hayes. Sie haben Türen geöffnet, die nicht geöffnet werden sollten, und sie haben die Aufmerksamkeit von jemandem erregt, dessen Existenz streng klassifiziert ist. Er wird sich bei Ihnen melden. Die Leitung knackte. Dann war es still. Emily starrte fassungslos auf den Hörer. Kaum hatte sie das Telefon beiseite gelegt, begann es erneut zu klingeln. Diesmal zeigte das Display keine Nummer. Zögernd nahm sie ab. Dr. Cross. Die Stimme war tiefer, rauer, getragen von einem Echo, als käme sie nicht nur durch eine Leitung, sondern durch den Sturm selbst. Sie haben lange genug Fragen gestellt. Wenn Sie antworten wollen, treffen Sie mich morgen Abend. Murphy's Diner, Point Pleasant, 11:30. Bringen Sie Ihre Unterlagen. Kommen Sie allein. Wie haben Sie meine Nummer? Fragte sie hastig. Doch da war nur noch Stille. Emily ließ das Telefon sinken. Ihre Hände zitterten. Sie stand auf, ging zum Wandregal und strich mit den Fingern über die Papiere. 3 Jahre Arbeit. 3 Jahre voller Nächte, in denen sie jede Spur verfolgt hatte, auch wenn sie wusste, dass sie sie ins Nichts führen konnte. Und jetzt sollte sie morgen einem Mann begegnen, der in all diesen Katastrophen wie ein Schatten aufgetaucht war. Sie begann, ihre Dokumente in die Tasche zu packen. Jeder Schritt, den sie machte, war automatisch, von einem inneren Zwang getrieben. Es war kein Forscherdrang mehr, es war Schicksal. Draußen wehte der Wind durch die leeren Gänge der Universität. In den Fenstern spiegelte sich ihr Gesicht, müde und angespannt. Sie wusste, dass dieser Weg sie entweder zur Wahrheit führen würde oder in den Abgrund. Als sie das Licht löschte, blieb nur das Knistern des Regens zurück. Und in diesem Knistern glaubte Emily für einen Moment eine fremde Stimme zu hören. Ein Flüstern, das nicht aus dieser Welt stammte. Jack Hale fuhr in seinem alten Ford die einsame Landstraße entlang. Der Regen hatte inzwischen nachgelassen, doch dichter Nebel kroch zwischen den Bäumen hervor und verschluckte das Licht der Scheinwerfer. Die Welt außerhalb des grellen Kegels wirkte wie ausgelöscht, als gäbe es hinter dem Fahrzeug nur Leere. Er kannte diese Straßen. West Virginia war ein dünner Ort, ein Gebiet, in dem die Haut zwischen den Dimensionen porös geworden war. Seit Jahrhunderten hatte Hale gelernt, diese Stellen zu erkennen. Flüsse, die plötzlich rückwärts flossen, Wälder, deren Muster sich verschoben, wenn man nicht direkt hinsah, und Tiere, die mehr Beine oder Augen hatten, als sie sollten. Sein Blick wanderte zu dem abgewetzten Rückspiegel. Für den Bruchteil einer Sekunde sah er etwas zwischen den Bäumen huschen. Ein Reh, zu groß, mit Gliedmaßen, die sich im falschen Winkel bewegten. Dann war es verschwunden. Der Motor des Trucks röhrte, die Scheinwerfer erhellten den Nebel und Hale konzentrierte sich wieder auf die Straße. Nach etwa 40 Minuten Fahrt bog er auf einen unbefestigten Weg ab. Die Räder polterten durch tiefe Schlaglöcher, während das Fahrzeug durch eine Schneise aus Bäumen drängte, deren Äste sich über IHM zu einem Dach verflochten. Kein Sternenlicht drang hindurch, nur die Scheinwerfer schnitten eine Schneise aus fahlem Gelb in die Schwärze. Hale spürte die Veränderung sofort. Die Luft war schwerer, vibrierte mit einer Energie, die nichts Natürliches hatte. Seine Hand legte sich fester um das Lenkrad. Der Wald hier war älter als jede menschliche Siedlung, älter als die Legenden. Manche Stämme ragten über 30 Meter in die Höhe, ihre Wurzeln so dick, dass sie wie Mauern aus verdrehtem Holz wirkten. Er parkte schließlich auf einer kleinen Lichtung. Vor ihm ragten die Reste einer Betonruine auf, halb überwuchert von Moos und Farn. Sie sahen aus wie die gebrochenen Zähne eines gigantischen Schädels, der aus der Erde ragte. Hier hatte einst ein geheimes Projekt der Regierung existiert. Offiziell war es seit dem Jahr 1977 stillgelegt. In Wahrheit hatte man es nicht beendet, weil es unnütz war, sondern weil etwas darin schiefgegangen war. Hale stieg aus. Seine Stiefel sanken tief in den nassen Boden. Der Geruch von nassem Laub mischte sich mit einem Hauch von Ozon, metallisch und scharf. Er griff nach seiner Tasche, schulterte sie und lauschte. Kein Laut, kein Vogel, kein Insekt, nicht einmal das Rascheln kleiner Tiere. Ein Schweigen, das nicht natürlich war. Mit geübter Hand tastete er die Steinwand ab, bis er den richtigen Block fand. Er drückte ihn und lautlos schwang ein Teil der Wand nach innen. Ein verborgener Mechanismus, der nach fast 5 Jahrzehnten immer noch funktionierte. Dahinter lag ein Gang, dunkel und still, aus massivem Fels gehauen. Hale trat ein. Seine Taschenlampe war kein gewöhnliches Licht. Sie war modifiziert, sendete Strahlen in Frequenzen, die menschliche Augen normalerweise nicht wahrnehmen konnten. Als der Kegel über die Wände glitt, wurden Kratzspuren sichtbar. Tiefe Furchen, die von Klauen stammten, fähig, selbst härtesten Stein zu zerreißen. Die Linien bildeten Muster, die wie Gleichungen wirkten. Symbole, die bei längerem Ansehen Kopfschmerzen verursachten. Er atmete langsam aus. Die Luft schmeckte nach Kupfer und etwas, das er seit Jahrhunderten kannte. Geduld. Das Warten einer Macht, die keine Eile hatte, weil Zeit für sie bedeutungslos war. Die Tasche auf seiner Schulter rührte sich. Ein dumpfes Klirren ertönte, als würde etwas im Inneren gegen die Begrenzung schlagen. Hales legte kurz die Hand darauf. »Ruhig«, murmelte er. »Noch nicht.« Er ging tiefer. Der Gang führte in eine sanfte Neigung abwärts, immer weiter ins Gestein hinein. Hier unten spürte er die Reste der alten Maschinen. Ein Summen lag in der Luft, kaum hörbar, aber deutlich. Strom floss noch, gespeist von Quellen, die in keiner Bauzeichnung vermerkt waren. Seine Schritte hallten gespenstisch wider, als er die ersten Metalltüren passierte. Sie trugen Brandspuren, so als hätten Flammen gebrannt, heißer als jede bekannte Verbrennung. An den Rändern war der Stahl geschmolzen, als sei er wie Wachs behandelt worden. »Cerberus«, murmelte Hale. Der Name schmeckte bitter. Es war ein Projekt gewesen, das die Menschheit in Bereiche getrieben hatte, die besser unberührt geblieben wären. Er blieb stehen, legte die Hand an die Wand. Sie vibrierte. Nicht mechanisch, sondern organisch. Es war, als würde der Fels selbst atmen. Hale atmete tief ein, dann setzte er seinen Weg fort. Jeder Schritt brachte ihn näher an die Wahrheit, die Emily Cross morgen mit eigenen Augen sehen sollte. Doch er wusste schon jetzt. Sie hatte keine Vorstellung davon, was es bedeutete, Zeugin zu sein. Der Gang öffnete sich zu einem größeren Raum. Hier standen noch alte Gerätschaften, Tische voller zerfallener Papiere, daneben Instrumente aus Metall und Kristall, die nicht von Menschenhand stammten. Einige glühten noch schwach, als hätten sie nie aufgehört zu arbeiten. Hale stellte die Tasche ab. Für einen Moment regte sich das, was darin schlummerte, stärker, als wolle es hinaus. Er lauschte. Tief aus den Eingeweiden der Anlage kam ein Geräusch. Langsam, dumpf, wie ein Herzschlag. Ein Rhythmus, der nicht menschlich war und nicht zur Erde gehörte. »Sie schlafen nicht mehr«, sagte er leise zu sich selbst. »Sie horchen.« Der Wald über ihm schwieg. Die alten Könige rührten sich und die dünnen Grenzen zwischen den Welten begannen zu beben. Der Gang führte Hale tiefer in das Gestein. Die Luft wurde kälter, dichter, so als ob sie durch Schichten von Zeit gefiltert worden wäre. Nach einigen hundert Metern öffnete sich der Korridor in einen großen Raum. Überall lagen Überreste von Metallgestellen und zerbrochenen Glasplatten. Ein Teil der Einrichtung war eindeutig menschlicher Herkunft, aus den 70er Jahren, doch andere Objekte wirkten fremdartig. Sie bestanden aus Kristallen, die schwach leuchteten, und aus Metallen, die nicht rosteten, sondern eine seltsame Kälte ausstrahlten. Hale stellte die Tasche vorsichtig auf einen Tisch. Sofort begann sie zu pulsieren, als würde ihr Inhalt das Erwachen in der Tiefe spüren. Er ignorierte das Geräusch, zog eine alte Konsole heran und wischte den Staub von den Knöpfen. Überraschenderweise flammte eine Anzeige auf. Ein Bildschirm flackerte und eine verzerrte Aufnahme begann zu laufen. Eine Frau erschien, streng, mit dunklen Haaren, die zu einem Knoten gebunden waren. Ihr Name wurde am unteren Rand eingeblendet. Dr. Margaret Sterling. Ihre Stimme war klar, wenn auch von einem Knistern unterbrochen. Tag 43 der Tiefenbohrungen. begann sie. Wir befinden uns nun 800 Fuß unter der Oberfläche. Wir haben Strukturen freigelegt, die unmöglich natürlichen Ursprungs sein können. Ihre Geometrie entspricht keinen bekannten Bauweisen. Erste Materialanalysen zeigen Verbindungen, die in keinem Periodensystem auftauchen. Hale verzog den Mund. Er erinnerte sich an die ersten Berichte. Sterling war eine brillante Forscherin gewesen, doch sie hatte geglaubt, alles erklären zu können. Die Aufnahme wechselte. Tag 57, sagte sie, diesmal mit einer Spur von Nervosität in der Stimme. Die Strukturen reichen tiefer, als unsere Geräte messen können. Der Bodenradar zeigt Hohlräume von gewaltigen Ausmaßen, möglicherweise natürliche Höhlen, aber stark modifiziert. Wir dokumentieren Bauweisen, die gegen die Gesetze der Statik verstoßen. Es ist, als hätten die Erbauer Gesetze gekannt, die uns fremd sind. Hale hörte das leise Summen hinter den Wänden. Die alten Systeme liefen noch immer, gespeist von Energien, die nicht aus menschlichen Quellen stammten. Die dritte Aufnahme begann. Sterling wirkte erschöpft. Tag 78. Das Team berichtet von gemeinsamen Träumen. Visionen von Städten, die größer sind, als wir sie uns vorstellen können. Architekturen, die keine gerade Linie kennen. Diese Träume passen zu den Strukturen, die wir in den unteren Ebenen freilegen. Es kann kein Zufall sein. Dr. Morrison hält es für psychologische Kontamination durch elektromagnetische Felder. Ich fürchte, es ist mehr. Ich glaube, es ist Kommunikation. Hale schaltete das Gerät kurz aus, legte die Hände auf den Tisch. Das Echo ihrer Worte hallte in ihm nach. Er hatte Ähnliches erlebt und er wusste, dass es keine Einbildung war. Die alten Könige konnten Gedanken säen, lange bevor sie ihre Körper erhoben. Er startete die letzte gespeicherte Sequenz. Das Bild war rot gefärbt vom Alarmlicht, das im Hintergrund blinkte. Sterling sprach hastig, während Explosionen und Schreie durch die Gänge hallten. Finaler Eintrag. 13. Dezember 1976. Die Eindämmung ist gescheitert. Sie sind nicht länger passiv. Sie greifen aktiv nach dieser Ebene. Die automatischen Verteidigungsanlagen, sie wurden umprogrammiert. Nicht zerstört, sondern neu ausgerichtet. Sie schluckte hörbar. Wir haben den nuklearen Notfall eingeleitet. Sprengköpfe sollten die Anlage versiegeln, aber ich fürchte, auch das ist manipuliert worden. Sollte jemand diese Aufnahmen finden? Manche Türen dürfen niemals geöffnet werden, manche Tiefen dürfen nie berührt werden. Dann endete die Aufnahme in einem Schauer aus Rauschen. Hale schloss die Augen. Er wusste, dass die Sprengköpfe niemals gezündet hatten. Etwas hatte die Technik überlistet, und seit fast 5 Jahrzehnten hatte das Erwachte hier unten weiter existiert. Ein Rumpeln lief durch den Boden, dumpf wie ein ferner Donner. Die Decke vibrierte, Staub rieselte auf die Tische, das Herz der Anlage schlug noch. Er hob die Tasche wieder auf. Das Gewicht schien sich verdoppelt zu haben, als hätte der Inhalt Angst. Schädel klirrten gegeneinander, Metalle gaben seltsame Resonanzen von sich. Hale murmelte, »Ihr wisst es auch. Ihr fürchtet, was dort unten wartet.« Langsam ging er weiter, tiefer in die Anlage hinein. Jeder Schritt brachte ihn näher an das, was Projekt Cerberus freigelegt hatte, und an den Grund, warum Emily Cross morgen alles mit eigenen Augen sehen sollte. Der Gang vor IM fiel steiler ab. Aus der Dunkelheit drang ein Laut, rhythmisch, gleichmäßig, wie ein Pulsschlag. Hale wusste, er war noch lange nicht im Zentrum. Doch die Zeit der Vorbereitung war vorbei. Das Gedächtnis der Anlage hatte gesprochen und die Stimmen der Toten warnten ihn. Das Erwachen hatte längst begonnen. Der Abstieg führte Hale tiefer, Stufe um Stufe, als steige er hinab in den Schlund einer vergessenen Welt. Die Temperatur sank, doch Schweiß glänzte auf seiner Stirn. Nicht wegen der Hitze, sondern wegen der Schwere der Luft. Jeder Atemzug fühlte sich an, als müsse er durch Wasser gepresst werden. Der Gang mündete in eine gewaltige Kammer. Sein Lichtstrahl reichte nicht annähernd bis zur Decke, die irgendwo in der Finsternis verschwand. Die Wände bestanden aus einem Material, das wie Stein aussah, aber sich leicht bewegte, als würde es atmen. Überall waren Kratzspuren, tief ins Gestein gefurcht, Zeichen, die an mathematische Formeln erinnerten und dennoch jede Logik verhöhnten. Hale trat vorsichtig vor. Seine Stiefel hallten in der Stille. Dann sah er es. In der Mitte der Kammer erhob sich ein Gerippe, eingebettet in eine Art Felsformation, die zugleich wie ein Gefängnis wirkte. Der Schädel allein war so groß wie ein Kleinwagen. Von der Schnauze bis zum Ende der Wirbelsäule musste das Skelett fast 20 Meter messen. Die Knochen leuchteten schwach, als hätten sie noch Restwärme aus einer Ära gespeichert, die älter war als alles Menschliche. Ein dumpfes Grollen fuhr durch den Raum. Es war kein Geräusch im eigentlichen Sinn. Es war ein Gefühl, das sich direkt in seine Knochen legte. Die Augenhöhlen des Schädels begannen zu glimmen, erst schwach, dann heller, bis sie wie zwei Fackeln brannten. Eine Stimme erklang, doch sie kam nicht aus einem Rachen. Sie drang aus dem Gestein, aus dem Boden, aus der Luft selbst. Jack Hale. Hale spannte die Schultern, stellte die Tasche neben sich ab. Ich weiß, wer du bist. Die Stimme lachte, ein Laut, der wie das Knacken von Bergrücken klang. Du glaubst es zu wissen. Du nennst uns alte Könige. Aber ich bin älter. Ich bin Ursprung. Aus mir wurden sie geformt, meine Kinder, meine Erben. Du sammelst ihre Schädel wie Trophäen, und doch war jede deiner Schlachten Vorbereitung. Du hast dich zu dem Werkzeug gemacht, das mich befreien wird. Der Boden vibrierte. Feiner Staub rieselte von der Decke. Hale griff nach der Tasche. Darin rührten sich die Relikte. Schädel klapperten wie Zähne, Metalle erzeugten ein sirrendes Heulen. Sie reagierten mit Panik. Etwas, das er noch nie erlebt hatte. Sie fürchten dich, sagte Hale leise. Das bedeutet, du bist nicht wie sie. Sie fürchten den Vater, der sie geformt hat, erwiderte die Stimme. Sie wissen, dass ich zurückkehre. Ich habe geträumt, seit eure Erde noch Feuer war. Jeder deiner Kämpfe, jede deiner Wunden, jede deiner Waffen hat mich vorbereitet. Du bist mein Schlüssel, Hale. Er zog ein Schwert aus der Tasche. Es bestand aus schwarzem Metall, das kein Licht widerspiegelte. Es vibrierte, als wolle es aus seiner Hand fliehen. Wenn ich der Schlüssel bin, dann bin ich auch der Wächter, sagte er. Und Wächter lassen nicht zu, dass Gefängnisse aufgebrochen werden. Ein tiefes Lachen erschütterte die Kammer. Risse zogen sich durch das Gestein, das den Progenitor umschloss. Kleine Brocken fielen, als würde das Gefängnis unter Druck bersten. Die Stimme flüsterte, du kannst Knochen zerbrechen, Feuer löschen, Dimensionen schließen, aber du kannst mich nicht zerstören. Ich bin Gedanke. Ich bin Ursprung. Ich bin Traum. Selbst wenn du dieses Skelett zerschlägst, bleibe ich in Ebenen, die deine Sinne nie erreichen. Hale kniff die Augen zusammen. In seinem Inneren kämpfte die Angst gegen Jahrhunderte von Disziplin. Er wusste, dass dieses Wesen nicht log. Es war die Quelle, aus der alle anderen gekommen waren. Wenn es frei käme, wäre die Menschheit nur ein kurzes Aufblitzen in der Geschichte der Erde. Der Boden bebte stärker. In den Augenhöhlen des Skeletts flammte ein Licht auf, das nicht wie Feuer wirkte, sondern wie reine, nackte Bedeutung. Hales Herz schlug schneller. Er wusste, dies war der Moment, vor dem all seine Kämpfe ihn gewarnt hatten. Dann, murmelte er, muss ich Wege finden, die selbst du nicht vorhergesehen hast. Er packte die Tasche, schulterte sie wieder und stellte sich der gigantischen Silhouette entgegen. Die vibrierenden Schädel darin kreischten stumm, als wollten sie ihn warnen. Doch Hale trat vor, das Schwert fest in der Hand. Die Stimme des Progenitors hallte ein letztes Mal. Du kannst dich entscheiden. Entweder wirst du mich befreien, oder du wirst mich in dich tragen. Der Boden riss an mehreren Stellen auf. Licht, das nicht von dieser Welt war, brach hervor. Hales Augen brannten, aber er wich nicht zurück. Er war gekommen, um Zeuge zu sein. Und um zu kämpfen, wenn es keine andere Wahl mehr gab. Die Kammer bebte, während Hale den Blick auf den Progenitor richtete. Risse zogen sich durch das steinerne Gefängnis, das Wesen regte sich in einer Langsamkeit, die dennoch unausweichlich wirkte. Seine Stimme war nicht mehr nur im Fels, sie vibrierte nun in Hales Brustkorb, als würde sein eigenes Herz fremde Worte sprechen. »Deine Kämpfe waren Prüfungen«, raunte der Progenitor. »Jede Narbe, jede Waffe, jede Trophäe hat dich geformt. Du bist mein Werkzeug.« Hale hob das Schwert, das in seiner Hand vibrierte, als wollte es ihn im Stich lassen. »Ich bin nicht dein Werkzeug. Ich bin der Wächter. Und Wächter verraten ihre Aufgabe nicht.« Ein Grollen, halb Lachen, halb Donner, rollte durch die Tiefe. Das Licht in den Augenhöhlen des Skeletts flackerte, als würde es das gesamte Dunkel der Kammer verschlingen. Plötzlich rührte sich die Tasche auf Hales Schulter stärker. Schädel klirrten, Metalle kreischten in hohen Tönen, die jede Technik zum Erliegen gebracht hätten. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten spürte Hale keine Unterstützung durch seine Sammlung, sondern nackte Panik. Selbst diese Trophäen, die er unzähligen alten Königen entrissen hatte, fürchteten das, was sich hier erhob. Er ballte die Faust. »Dann fürchtet ihr also euren Ursprung«, murmelte er. »Vielleicht gibt es doch einen Weg, ihn zu bannen.« Ein dumpfer Schlag vibrierte durch den Boden und ein feiner Riss lief quer durch die Kammerwand. Dahinter war kein Stein, sondern eine Leere, die leuchtete wie ein fremder Himmel. Hale erkannte, dass die Struktur der Anlage nicht nur eine Forschungsstätte gewesen war. Sie war eine Versiegelung, eine geometrische Falle, konstruiert mit fremden Mitteln, die selbst die Wissenschaftler von Projekt Cerberus nicht verstanden hatten. Oben, viele Kilometer entfernt, lenkte Emily ihren Wagen durch die Kurven der Berge. Der Regen hatte nachgelassen, doch dichter Nebel hielt sich hartnäckig. Immer wieder meinte sie, Bewegungen zwischen den Bäumen zu sehen, Silhouetten, die den Lichtkegel ihrer Scheinwerfer mieden. Einmal glaubte sie, eine Gestalt mit viel zu langen Armen am Straßenrand zu erkennen, doch im nächsten Moment war dort nur eine Eiche. Ihr Blick wanderte auf den Bildschirm des Navigationsgerätes. Die Karte zeigte nur endlose Waldflächen. Doch auf den Koordinaten, die Hale ihr genannt hatte, war ein blinder Fleck. Keine Straße, kein Weg, nur leere Topographie. Sie wusste, dass dort ihr Ziel lag. Im Diner von Point Pleasant hatte der Regen die Fenster inzwischen wie Milchglas erscheinen lassen. Betty polierte mechanisch ein Glas nach dem anderen, obwohl sie längst aufgehört hatte zu zählen. Tom und Jerry saßen schweigend, jeder in Gedanken gefangen. Doch alle drei spürten, dass der Raum verändert war. Die Schatten in den Ecken wirkten tiefer, die Jukebox spielte kein Lied mehr. Es war, als hätte Hales Gegenwart die Realität verschoben, und nun tastete etwas Unsichtbares nach dem Ort, den er verlassen hatte. Zur selben Zeit erwachten die Systeme tief in der Anlage. Leuchten flammten auf, Ventilatoren begannen zu drehen, überall klickten Relais, als hätte eine unsichtbare Hand ein längst vergessenes Programm gestartet. Selbst die Aufzüge, die seit Jahrzehnten stillgelegt waren, erwachten und zeigten Stockwerksnummern, die in keinem Plan verzeichnet waren. Hale spürte es sofort. Die Geometrie um ihn herum veränderte sich. Wände, die eben noch massiv erschienen, verschoben sich, als folgten sie Regeln einer fremden Mathematik. Er sah Symbole im Fels aufleuchten, die wie Formeln wirkten, und wusste, das Gefängnis reagierte auf seine Anwesenheit. »Es beginnt«, sagte er leise. Der Progenitor lachte. »Ja, dein Kommen war das Signal. Jahrhunderte habe ich gewartet. Nun ist das Tor schwach.« Hale stellte sich fest auf den Boden, schulterte die Tasche neu. »Wenn du ein Tor suchst, dann wirst du nur durch mich gehen.« Die Kammer erzitterte erneut. Irgendwo in der Tiefe erklang ein mechanisches Heulen, als ob Maschinen mit Kräften gespeist würden, die nicht aus dieser Welt stammten. Der Pulsschlag, den Hale seit Betreten der Anlage gespürt hatte, wurde stärker, regelmäßiger, wie ein Herz, das zum Leben zurückkehrte. Oben in den Bergen sah Emily die ersten Lichter einer verfallenen Betonruine. Der Nebel lichtete sich, gerade so weit, dass sie die Umrisse eines Bauwerks erkannte, das wie von riesigen Zähnen zernagt aussah. Sie parkte den Wagen, stieg aus und spürte sofort, wie die Luft schwer wurde. Ein leises Brummen vibrierte unter ihren Füßen. Sie flüsterte: Gott im Himmel, was ist das? Und tief unter ihr bereitete sich Hale auf eine Entscheidung vor, die größer war als jede Schlacht zuvor. Die Konvergenz hatte begonnen und nichts konnte sie mehr aufhalten. Die Kammer vibrierte, als der Progenitor sich regte. Jeder Atemzug der Erde schien aus seinem Gefängnis zu kommen. Das Licht in den Augenhöhlen pulsierte in einem Rhythmus, der die Herzschläge von Hale zu übernehmen drohte. Er stellte die Tasche ab und sofort begannen die Trophäen darin zu kreischen, nicht mit Lauten, die menschliche Ohren hören konnten, sondern mit Schwingungen, die Metall erzittern ließen. »Deine Sammlung kennt mich«, dröhnte die Stimme. »Sie erkennt ihren Ursprung. Aus meinem Traum wurden sie geboren. Du hast sie besiegt, doch du hast damit nur meine Saat geerntet.« Hale hob sein Schwert, dessen schwarze Klinge nun ein fahles Glühen annahm. »Wenn ich ihre Schädel tragen konnte, dann kann ich auch dich bezwingen.« Ein Lachen rollte durch die Kammer, als bräche ein Gebirge auseinander. »Bezwingen? Du kannst mich höchstens zum Werkzeug deines eigenen Untergangs machen.« Die Wände um Hale begannen Symbole zu leuchten. Linien aus Licht formten geometrische Muster, die sich verschoben, sobald er den Blick darauf richtete. Er erkannte, was es war. Projekt Cerberus hatte die Ruine nicht nur als Forschungsstätte errichtet, sondern als Resonanzkammer, gebaut, um den Progenitor zu binden. Er trat zurück, zog die Tasche auf den Tisch. Schädel rollten darin gegeneinander, manche schlugen kleine Funken. Er griff nach zweien, die er vor Jahrzehnten gesammelt hatte. Einer stammte von einer Kreatur, die die Wälder der Nordwestküste regiert hatte, der andere von einem Wesen, das die Brände von Chicago genährt hatte. »Dann sollen eure Überreste ihren Ursprung bändigen«, murmelte Hale. Er legte die Schädel in zwei eingelassene Vertiefungen am Boden, die wie zufällig verteilt wirkten. Doch sofort leuchteten Linien zwischen ihnen auf, als hätten sie darauf gewartet, genau hier platziert zu werden. Der Raum reagierte. Ein Dröhnen wie ferne Donner rollte heran. »Du wagst es, meine Kinder gegen mich zu verwenden?« Die Stimme des Progenitors bebte. »Sie gehören mir.« »Nicht mehr«, rief Hale. »Jetzt sind sie Werkzeuge der Fesselung.« Das Licht in den Augenhöhlen flackerte, stärker als zuvor. Risse sprangen durch die Knochen, doch das Gefängnis hielt stand. Hale wusste, er musste mehr tun. Er zog weitere Relikte hervor. Eine Kralle, die er aus einem Schlund in Alaska geborgen hatte, und ein verkohltes Horn aus den Tiefen des Pazifiks. Er legte auch diese in die Vertiefungen. Die Muster im Boden wurden vollständiger. In diesem Moment hörte er Schritte hinter sich. Er drehte sich um. Emily stand im Eingang der Kammer. Ihre Augen weiteten sich, als sie das Skelett erblickte. Sie stolperte einen Schritt zurück, doch ihr Blick fiel auf die leuchtenden Formeln an den Wänden. »Das sind keine Verzierungen«, flüsterte sie. »Das sind Gleichungen, topologische Muster, Resonanzen. Wenn man sie vervollständigt, schließen sie sich wie ein Kreis.« »Dann hilf mir«, rief Hale. »Du siehst, was ich nicht sehe.« Emily trat zögernd vor. Ihre Finger zeichneten die Linien nach, die sich in den Wänden bewegten. »Es sind wie Formeln für ein Gefängnis, aber unvollständig. Es braucht Katalysatoren. Deine Trophäen sind Schlüssel.« Hale legte die Tasche endgültig ab, öffnete sie vollständig. Schädel, Klauen und Stücke von Wesen, die nicht mehr existierten, lagen vor ihnen. Manche glühten, manche zitterten. Emily deutete auf bestimmte Positionen im Boden. »Dort«, Und dort. Es muss ein Muster ergeben, das ihre Energie in die Wände überträgt. Sie arbeiteten schnell. Jeder Gegenstand, den Hale platzierte, ließ die Symbole heller leuchten. Der Raum begann zu beben, als würde er selbst die Versiegelung reaktivieren. »Nein«, donnerte die Stimme. »Ihr könnt mich nicht binden. Ich bin Ursprung.« Das Licht in den Augenhöhlen des Skeletts brach wie Flammen hervor, blendete sie. Doch die Muster auf dem Boden verbanden sich nun zu einem Netz, das die Energie zurückdrängte. Die Knochen erzitterten, Staub stürzte von der Decke. Emily schrie gegen den Lärm. »Noch einer fehlt! Ein letztes Relikt, um den Kreis zu schließen!« Hale griff in die Tasche, zog den ältesten Schädel hervor, seinen ersten Sieg, damals an der Silver Bridge. Er zögerte einen Moment, sah auf die verbrannten Spuren, die ihn seit Jahrhunderten begleiteten. Dann legte er den Schädel in die letzte Vertiefung. Ein Lichtblitz erhellte die gesamte Kammer. Die Risse im Gefängnis schlossen sich, die Knochen des Progenitors wurden von den leuchtenden Linien umwickelt. Ein Schrei, so tief, dass er durch Mark und Stein drang, erfüllte die Tiefe. Dann Stille. Die Augenhöhlen erloschen. Die Kammer vibrierte noch ein letztes Mal, dann lag sie in unheilvoller Ruhe. Hale stand schwer atmend da, sein Schwert in der Hand, die Tasche leer bis auf einige Splitter. Emily blickte ihn an, Tränen liefen über ihr Gesicht. »Du hast ihn gebannt.« Hale schüttelte den Kopf. »Gebannt, ja. Vernichtet, niemals.« Er schläft wieder, doch er träumt. Und Träume haben Geduld. Emily sah auf die leuchtenden Wände, die langsam dunkler wurden. »Dann müssen wir dafür sorgen, dass jemand seine Träume bewacht.« Die Stille nach dem Schrei war bedrückender als jedes Beben zuvor. Emily hielt sich an einer zerborstenen Konsole fest, während ihr Herz raste. Die Linien an den Wänden hatten aufgehört zu leuchten und die Kammer lag wieder in beinahe vollkommener Dunkelheit. Nur das Schwert in Hales Hand glimmte schwach, als hätte es noch Restwärme aus einer fremden Sonne gespeichert. »Ist es vorbei?«, flüsterte Emily. Hale sah nicht von dem gewaltigen Skelett weg, das nun wieder reglos im Fels lag. Staub rieselte von den Rissen, die sich teilweise geschlossen hatten, andere blieben offen wie Narben. »Vorbei?« »Nein.« »Gebannt, ja. Aber etwas wie er endet nicht. Er wird warten, träumen, nach Rissen suchen.« Emily folgte seinem Blick. Das Skelett war gigantisch. Seine Dimensionen sprengten ihr Vorstellungsvermögen. Kein Mythos, keine Legende konnte dem gerecht werden. Ein Progenitor, älter als Geschichte, älter als das Leben selbst. »Warum gerade du?«, fragte sie. »Warum bist du derjenige, der seit Jahrhunderten kämpft?« Hale antwortete erst nach einer langen Pause. »Weil jemand es tun muss. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Aber seit Jahrhunderten trägt meine Haut die Zeichen, seit Jahrhunderten tragen meine Hände die Waffen. Ich bin das Bindeglied zwischen ihrem Reich und dem unseren. Ein Wächter, solange ich atme.« Die Tasche lag nun leer am Boden. Nur Splitter und Staub waren von den Trophäen übrig, die er über 3 Jahrhunderte gesammelt hatte. Emily sah ihn an, und in ihrem Blick lag sowohl Furcht als auch Mitleid. »Du hast alles geopfert«, sagte sie leise. »Nicht alles«, entgegnete Hale. »Ich lebe noch.« Ein leises Grollen drang aus den Tiefen, als wolle der Progenitor ein letztes Mal seine Präsenz spüren lassen. Hale reagierte sofort, hob das Schwert und richtete es gegen die Dunkelheit. Doch das Grollen verklang und es blieb still. »Wir müssen hier raus«, sagte er. »Die Anlage lebt. Ihre Systeme sind erwacht. Früher oder später wird jemand kommen. Oder etwas.« Sie machten sich auf den Rückweg durch die gewundenen Gänge. Überall hörte Emily Maschinen surren, die seit Jahrzehnten stillgelegen hatten. Türen öffneten sich von selbst, Aufzüge summten, obwohl niemand sie bediente. Das ganze Bauwerk wirkte wie ein lebendiger Organismus, der ihr Eindringen bemerkt hatte. Als sie die obere Ebene erreichten, blieb Emily kurz stehen. An der Wand waren Symbole eingeritzt, dieselben, die sie in den Dokumenten gesehen hatte. Doch diesmal erkannte sie ihre Bedeutung. Es waren keine bloßen Zeichen, sondern Warnungen, mathematische Siegel, die auf ewig hätten ruhen sollen. »Wir hätten es nie finden dürfen«, murmelte sie. Hale nickte. »Doch nun ist es geschehen. Jetzt musst du entscheiden, ob du schweigst oder ob du das Wissen trägst. Es wird dich verändern.« Sie traten hinaus in die kühle Nachtluft. Der Nebel hing noch immer zwischen den Bäumen, doch der Regen hatte aufgehört. Ein unnatürlicher Wind strich durch den Wald, warm und schwer, als trüge er Fragmente einer anderen Welt mit sich. Hales Truck stand dort, als hätte er gewartet. Die Scheinwerfer sprangen an, obwohl der Schlüssel nicht im Zündschloss steckte. Emily wich erschrocken zurück. »Keine Sorge«, sagte Hale. »Er kennt seinen Weg. Genau wie ich.« Sie stiegen ein. Der Motor brummte, tief und vibrierend, als würde er mit der Erde selbst in Einklang schlagen. Während sie den Wald verließen, blickte Emily zurück. In der Ferne glommen die Ruinen, als würden sie atmen. Nach einer langen Fahrt durch die gewundenen Straßen hielt Hale den Truck am Rand einer Anhöhe. Unter ihnen erstreckte sich der dunkle Teppich des Monongahela-Waldes. »Dies ist nur einer von vielen Orten«, sagte er. »Überall auf der Welt gibt es solche Risse. Manche kleiner, manche größer. Die alten Könige prüfen immer wieder die Grenzen. Der Progenitor war der Ursprung. Sein Traum reicht weiter, als wir begreifen können.« Emily schüttelte den Kopf. »Wie soll ein einzelner Mensch das bewältigen?« Hale legte beide Hände auf das Lenkrad. »Indem er es tut. Nacht für Nacht, Schlacht für Schlacht. Ich habe keine Wahl.« Sie schwieg eine Weile. Dann sagte sie, »Vielleicht muss es nicht nur einer sein. Vielleicht braucht die Welt mehr Zeugen, mehr, die bereit sind, die Wahrheit zu sehen.« Hale drehte den Kopf zu ihr. Zum ersten Mal seit langer Zeit huschte ein kaum wahrnehmbares Lächeln über sein Gesicht. »Vielleicht. Aber Vorsicht, Dr. Cross. Neugier ist der erste Schritt, Opfer ist der zweite.« Sie fuhren weiter, tiefer in die Berge hinein. Hinter ihnen verschluckte der Nebel die Ruinen und die Dunkelheit schloss sich wie ein Vorhang. Emily wusste, dass ihr Leben nie wieder normal werden würde. Sie hatte gesehen, was unter der Welt schlief, hatte das Echo des Progenitors gehört. Nun trug sie das Wissen, das niemand hören wollte. Und irgendwo tief unter der Erde in der Kammer des Gefängnisses glimmten die Augenhöhlen des uralten Wesens ein letztes Mal auf. Nicht hell, nur ein schwacher Schimmer, ein Versprechen, ein Traum, der weiterging.